Ja, guten Morgen von mir auch. Es soll heute um das Thema Sünde gehen und ich möchte uns am Anfang so ein bisschen in was Historisches mit reinnehmen, weil ich finde, dass das eine sehr interessante Parallelität gibt. Und zwar Amerika, 1865, zumindest laut Wikipedia, ich hoffe, das stimmt. Abraham Lincoln hat ein Gesetz erlassen, das Sklaverei abschaffen sollte. Und grundsätzlich vom Gesetz her war die Grundlage perfekt dafür geschaffen, dass niemand mehr hätte Sklave sein müssen. Das Problem ist, in ganz, ganz vielen Gebieten von Amerika hat sich niemand daran gehalten. Ging so weit, dass erst ungefähr 100 Jahre später man wirklich davon reden konnte, dass das Thema einigermaßen behandelt war und die Leute wirklich frei waren. Und selbst dann war es noch nicht perfekt. Aber die Sache ist, da wurde ein Gesetz geschaffen und eigentlich war die Grundlage schon wunderbar dafür ausgerichtet, dass niemand mehr hätte Sklave sein müssen. Und trotzdem gab es tausende, Millionen von Menschen, die als Sklave leben mussten und die nicht wirklich die Chance hatten, da rauszukommen. Und das einfach, weil es niemanden gab, der hingegangen ist und gesagt hat, hey, das Gesetz ist schon da. Und ich fordere jetzt ein, dass das, was in dem Gesetz zurechtgelegt wurde, dass das hier jetzt passiert und dass das Recht von diesen Menschen eingefordert wird. Also eigentlich war alles darauf ausgelegt, dass Freiheit hätte da sein können, aber es gab niemand, der das eingefordert hat. Und die Leute, die davon profitiert hatten, die es wollten, dass es Sklaven gibt, die haben natürlich nicht gesagt, ah, da gibt es ein Gesetz, dann halten wir uns daran, sondern die haben gesagt, solange wir können, machen wir weiter unser Ding. Missbrauchen die Leute, gebrauchen sie für unsere Zwecke und solange uns niemand auffällt, weiter geht's. Und wir werden später genau darauf zurückkommen, was das mit Sünde zu tun hat. Vielleicht habt ihr auch schon Vorstellungen. Ich möchte zuerst in den Predigttext für heute schauen und das ist in 1. Johannes 1, Vers 6 bis 2, Vers 1. Diejenigen, die mitlesen wollen. Kurz vorher hat Johannes schon beschrieben, ein sehr schwarz-weißes Bild von Gott. Ich habe es in der letzten Predigt auch kurz angesprochen, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist, also absolut gut und nichts Schlechtes. Und dann schreibt er weiter: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, also mit Gott haben, und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Johannes macht also weiter mit seiner Schwarz-Weiß-Zeichnung und sagt nicht nur, Gott ist absolut gut und keine Finsternis ist in ihm, sondern er gibt das sozusagen weiter an uns und sagt, hey, wenn du sagst, ich habe Gemeinschaft mit Gott und wandel mit ihm, aber lebst eigentlich in der Finsternis, wandelst in der Finsternis, bist du ein Lügner. Das funktioniert nicht. Es kann nicht sein. Und ich möchte hier so ein bisschen die Angst rausnehmen. Das klingt erstmal so, als dürfte man keine Fehler machen. Da steht Wandeln in der Finsternis. Das ist was, was ich dauerhaft mache. Das heißt nicht, wenn ich kurz in was Schlechtes hineinrutsche und dann wieder raus will, dass ich dann nicht sagen kann, ich gehöre zu Gott. Sondern Wandeln in der Finsternis ist was Dauerhaftes und es bedeutet letztendlich, dass der Fokus ist, ich bin in der Finsternis und habe kein Interesse daran hinauszukommen. Ich bin in der Finsternis, das heißt, ich mache irgendwo Fehler und ich bin zufrieden damit. Ich sage, hey, ich gehöre zwar zu Gott, aber ich habe kein Interesse, irgendeine Änderung zu bewirken, selbst wenn ich weiß, dass Gott das will. Ich bleibe hier, hier geht es mir gut. Und Johannes sagt, das funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, du gehörst zu Gott und gleichzeitig so ein Gebiet in deinem Leben haben, wo du weißt, es ist schlecht und hast kein Interesse, dass Gott etwas ändert. Johannes sagt, keine Chance, das gibt es nicht. Wer das sagt, ist ein Lügner. Und auf der anderen Seite sagt er dann aber im Kontrast dazu, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann wissen wir, dass das Blut Jesu, seines Sohnes, uns reinigt von jeder Sünde. Entschuldigung. Dass das Blut uns reinigt von jeder Sünde, das ist eine ziemlich heftige Aussage. Von jeder Sünde, das ist extrem allumfassend. Das heißt, er sagt auf der einen Seite nicht möglich, dass du in Finsternis wandelst und Kontakt zu Gott hast, aber wenn du Kontakt zu Gott hast und nicht in diesem Status bist, in der Finsternis zu wandeln, dann reinigt das Blut von Jesus dich von jeder Sünde. Es gibt nichts, was dich von Gott trennen könnte, wenn du mit Gott im Licht wandelst. Dann schreibt er weiter: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und ich weiß, es gibt Theologen, die sagen hier, dass Johannes versucht, so einen kunstvollen Satzbau zu machen, wo er die gleiche Aussage zweimal hintereinander wiederholt. Und ich will nicht sagen, dass das unbedingt falsch sein muss, aber ich tue mich ein bisschen schwer, das so zu glauben, weil Johannes war zu dem Zeitpunkt 80 auf die 90 zugehend. Ich glaube nicht, dass der sich überlegt hat, ich glaube, ich schreibe meinen Brief an die Gemeinde und dann baue ich da noch so ein paar schöne Formulierungen ein. Ich glaube, der hat einfach sein Herz ausgeschüttet. Und das passt auch, finde ich, viel besser dazu, weil man merkt, dass er so versucht, zwei Sachen klarzumachen. Auf der einen Seite, hey, das, was Jesus gemacht hat, das reinigt komplett, das macht dich richtig sauber von allem Dreck, der auf dir ist. Und er sagt auf der anderen Seite, aber du kannst nicht sagen, ich brauche diese Reinigung nicht. Es ist unmöglich, dass du sagst, schön, dass Jesus sowas gemacht hat, schön, dass Jesus mich reinigen will, aber in mir ist keine Sünde, ich brauche das alles nicht. Mir geht es auch so ganz gut. Johannes sagt, keine Chance, das gibt es nicht. Und deshalb, ich finde, man merkt so richtig diesen Zwist in ihm, weil das sich so ein bisschen widersprechen scheint. Und er sagt so, hey, Jesus reinigt dich so gut, aber denk daran, es kann nicht sein, dass du sagst, du brauchst diese Reinigung nicht. Und dann sagt er wieder, wenn wir unsere Sünden aber treu bekennen, dann ist er treu und gerecht und er reinigt dich auf jeden Fall und von jeder Ungerechtigkeit. Und dann wieder, aber denk daran, du kannst nicht sagen, du hast nicht gesündigt. Und ich glaube, das ist es, was Johannes ausdrücken will. Und ich will an dieser Stelle vor einer Sache warnen, weil ich das ziemlich oft erlebe. Nimm nicht diesen einen Vers, nehmen wir Vers 8 oder auch Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Nimm nicht diesen Vers als Einzeiler und sage, du kannst niemals in der Position sein, dass du sagst, ich bin gerade in meiner Beziehung zu Gott rein, Sünde belastet mich nicht, die Beziehung ist klar. Das ist absolut nicht, was Johannes sagen will, dass wir in dieser Position sind, hey, Sünde ist immer in dir, du hast keine Chance, dich dagegen zu wehren und wenn du das machst, bist du ein Lügner. Das ist nicht, was Johannes hier ausdrücken will. Er will sagen, es gibt niemanden, der sagen kann, ich habe die Reinigung nicht nötig und er geht, wie gesagt, immer auf das, was er vorher gesagt hat, ein, aber es ist nicht so als Einzeiler gemeint, dass Sünde immer auf uns lastet und ich weiß, dass das für manche vielleicht erstmal komisch klingt, ich hoffe in ein paar Minuten nicht mehr. Und genau, und ich finde, das Ganze kann man dann gut erkennen, wie er in Kapitel 2, Vers 1 weitermacht. Weil dann merkt man, und da, finde ich, erkennt man wieder diesen alten Mann. Er hat das so dargelegt, was ihm auf dem Herzen liegt, und dann setzt er neu an. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, dem Gerechten. Er sagt so dieses so, hey, die Reinigung von Jesus ist so gut, und ihr könnt nicht sagen, ihr braucht sie nicht, aber versteht das bitte nicht falsch. Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Ich schreibe euch nicht, um zu sagen, ihr werdet immer sündigen und habt keine Chance, davon loszukommen. Er sagt, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist euer Ziel. Und Jesus hat auch die ganze Zeit gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass Jesus irgendwann im Himmel sitzt und einfach sagt, haha, guck dir die an, die versuchen wirklich zu machen, was ich ihnen gesagt habe. Glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Und Johannes sagt aber gleichzeitig so, falls es doch passiert, falls jemand doch sündigt, Jesus hat diese Reinigung parat und du musst dir keine Sorgen machen. Und ich will ein bisschen auf das Thema Sünde eingehen. So, was passiert, wenn ich gesündigt habe? Weil ich glaube, da gibt es was extrem Interessantes zu beobachten, was Gott sagt und was Satan sagt. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gesündigt und ich merke, da war was falsch in meinem Leben. Und was Gott mir dann sagt ist, und das passt zu dem, was Johannes hier geschrieben hat, hey, du hast einen Fehler gemacht, das trennt dich von mir, das war richtig schlecht, du musst unbedingt um Vergebung bitten, es muss dir leid tun, du musst bereuen und dann bin ich bereit und vergebe dir. Und was Satan gleichzeitig sagt, der nimmt immer so ein bisschen die Gegenposition zu Gott ein, aber es ist nicht so, dass Satan eine krass offensichtliche Gegenposition einnimmt, sondern er nimmt immer so ein bisschen was Gott irgendwo gesagt hat, mit rein und was scheinbar nicht sehr widersprüchlich ist, aber was tatsächlich krass gegen das geht, was Gott sagt. Und ich glaube, das sieht dann ungefähr so aus. Weißt du hast zwar gesündigt, Aber wir sind alle Menschen, das passiert jedem. Und du musst nicht unbedingt um Vergebung bitten. Es war sowieso zu erwarten, dass du hinfallen wirst. Es passiert dir sowieso bald wieder. Es lohnt sich eigentlich nicht mehr richtig, um Vergebung zu bitten. In 20 Minuten musst du das nächste Mal antanzen. Und du weißt doch, dass Gott dir vergeben hat. Und es gehört zu deinem Leben dazu, dass du Fehler machst. Es muss dir nicht wirklich leid tun. Mach einfach weiter. Am Ende kommst du in den Himmel und alles ist gut. Aber es lohnt sich einfach nicht, sich da Vorwürfe zu machen, weil es passiert sowieso immer wieder. Und leb einfach weiter dein Leben. Und ich vermute, den meisten von euch kommt das bekannt vor, wenn ich das so sage. Aber es ist richtig problematisch, weil ich glaube, dass da eine ziemlich problematische Strategie von Satan dahinter steckt, weil es uns von Gott trennt und gleichzeitig ist es was, was erstmal ziemlich fromm klingt. Ich glaube, Gott will, dass Sünde uns wirklich traurig macht und ich werde da gleich noch ein Beispiel zu erzählen. Und warum klingt das, was Satan sagt, so, als wäre es fromm? Weil die Bibel ganz oft sagt, dass wir schwach sind. Und dass wir immer wieder Fehler machen und das wird aufgegriffen und das ist eine Tatsache, die stimmt. Die Bibel sagt, dass wir schwach sind und wir sind ganz oft schwach und Paulus sagt sogar, in meiner Schwachheit bin ich durch Gott stark. Und die Sache ist, diese ganzen Stellen, wo die Bibel sagt, dass wir schwach sind und unsere Schwachheit hervorgehoben wird, die sind nicht dazu da, dass wir das unterstreichen, hochhalten, uns darüber freuen und denken, Gott freut sich auch darüber. Sondern die sind dazu da, darauf hinzuweisen, was mit Gott möglich ist und diesen Kontrast herzustellen. Ohne Gott bin ich schwach, kann nichts bewirken, aber danke Gott, dass das nicht meine Situation ist, sondern dass ich Gott habe, dass ich mit ihm leben kann und dass es mir eigentlich gut gehen kann. Meine Frage ist immer so ein bisschen, wir reden sehr gerne darüber, wie schwach wir sind, was wir ohne Gott nicht können und ich denke, es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen und sich klar zu machen, dass wir Gott brauchen. Aber wenn wirklich Gott in mir lebt und ich mit Gott unterwegs bin, warum interessiert mich so sehr, was ich ohne Gott nicht kann? Wenn Gott die ganze Zeit in mir ist und ich weiß, er verlässt mich nicht, außer ich sage, Gott, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, warum ist mein Fokus so sehr darauf, was ich ohne ihn nicht leisten kann? Warum ist mein Fokus nicht vielmehr darauf, was Gott in mir bewirkt und wie er mich vorwärts führen kann und wie er mich immer weiter aufmuntert, weiterzugehen? Und Johannes schreibt, dass meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt, aber falls es doch passiert, hat Jesus schon alles geklärt. Und das sollte uns eigentlich ermutigen, vorwärts zu gehen und zu erwarten, dass Gott mich in der Heiligung immer weiter vorantreibt und dass es immer besser wird. Und mein Fokus sollte vielmehr darauf liegen, was mit Gott alles möglich ist, nicht darauf, was ich ohne ihn nicht kann, weil das ist wichtig, das anzuerkennen, aber das sollte nicht meine Situation sein als Christ, weil Gott ist immer dabei. Ich möchte auf ein Thema eingehen und das ist ein ziemlich schwieriges Thema und ich sage ganz ehrlich, ich habe auch noch nie öffentlich darüber geredet und es eignet sich aber extrem gut als Beispiel, weil ich glaube, dass jeder mir zustimmen würde, dass dieses Thema falsch ist, dass es Sünde ist und deshalb müssen wir da nicht darüber diskutieren, ob es ein schlechtes Beispiel ist. Und das ist leider auch ein Thema, was sehr viele beschäftigt und das ist Pornografie. Und zuerst ist mir ganz, ganz wichtig, ich glaube, was ich gleich sage, kann sehr danach klingen, als würde ich jemanden verurteilen. Und das ist absolut nicht meine Absicht. Weil ich glaube, dass ich früher deutlich, deutlich angreifbarer gewesen wäre, als ich es jetzt bin. Und Ich bin in dem Thema auch nicht perfekt gewesen und das wäre mein Beispiel, das ich erzählen wollte. Ich weiß nicht wie alt, 11 Jahre oder so und mein erster Kontakt war, ich war im Internet und habe einfach mal eingegeben nackt.de und habe da dann ein paar nackte Frauen gesehen und 20 Minuten später war ich so zerstört in meinem Herzen getroffen, dass ich weinend zu meiner Mutter gerannt bin, ihr alles erzählt habe, um Vergebung gebeten habe. Ich habe Gott um Vergebung gebeten und es hat mich richtig fertig gemacht, was ich da gemacht habe. Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mal so richtig verstanden, was daran so schlimm gewesen ist, aber es hat mich richtig nach unten gezogen und ich musste unbedingt loswerden, was ich da Falsches gemacht habe. Und ich glaube, das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, was Gott will, wie wir auf Sünde reagieren. Wir müssen erkennen, dass es falsch war, dass wir unbedingt Vergebung brauchen und dass das nicht ist, wie wir weiterleben können, weil es was ist, was uns von Gott trennt. Aber dann das Wichtige ist, nach dieser Vergebung, und darauf werde ich gleich noch genauer zu sprechen kommen, nach dieser Vergebung ist es wichtig, das auch anzunehmen und diese Schuldgefühle abzulegen. Weil, wie gesagt, Johannes hat am Anfang ein ziemliches Schwarz-Weiß-Bild von Gott gezeichnet, Licht und Finsternis und kein in der Mitte. Und ich glaube, bei richtig und falsch ist Gott sehr, sehr viel so schwarz-weiß. Ich glaube, bei anderen Sachen wie Geschmacksfragen, was für Musik hörst du gerne, betest du Gott lieber im Lobpreis oder im Gebet oder beim Bibellesen an oder so, oder was für eine Farbe gefällt dir am besten, da ist Gott richtig bunt und Gott freut sich über Vielfalt unter den Menschen. Aber bei Sünde, bei richtig oder falsch, glaube ich, ist Gott richtig schwarz-weiß. Und deshalb, entweder es war falsch und ich brauche Vergebung und zur Not gehe ich auf Knien vor Gott und sage, hey Gott, es tut mir so leid, ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Ich wünschte, ich könnte es anders machen, aber ich kann es nicht rückgängig machen. Bitte vergib mir. Und dann weiß ich, wie Johannes schreibt, dass er mir auch vergeben wird. Und es ist so wichtig, so damit umgehen zu können. Und wie gesagt, ich will niemanden verurteilen, weil ich glaube, dass ich von Gott in dem Thema sehr bewahrt wurde. Wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt sicher nicht alles verstanden, was mit dem Thema zu tun hat. Aber ich habe auf ein paar Klassenfahrten nochmal kurz bei Freunden auf dem Handy irgendwelche Ausschnitte gesehen. Ich kann mich nicht mal daran mehr erinnern, was das war. Also es ist wie weggewischt. Das finde ich auch ziemlich cool, was Gott da gemacht hat. Und es ist jetzt so, dass ich wirklich sagen kann, glaube ich, ich bin frei von dem Thema, einfach weil Gott wie in mir so Verteidigungswände aufgebaut hat. Und wie erkläre ich das? Es reizt mich nicht im Sinne von, weil ich einfach verstanden habe, wie sich Gott Partnerschaft vorstellt, was Gott will, dass es diese eine Frau in meinem Leben geben wird und dass der mein ganzer Fokus gilt. Und warum will ich dann so viele andere sehen? Und wie gesagt, ich glaube, ich bin ziemlich bewahrt gewesen und ich will niemanden verurteilen, dem es anders geht. Schon alleine, es ist nicht meine Leistung gewesen. Es war Gottes Leistung. Warum sollte das was sein, worauf ich möglicherweise stolz sein könnte? Und es ist mir einfach so wichtig, das klarzumachen, weil Schuldgefühle sind absolut nicht, was Gott will, sobald man dahin gekommen ist, ihn um Vergebung zu beten. Und ich glaube, an dem Thema Pornografie kann man zwei große Probleme an unserem christlichen Umgang mit Sünde zeigen. Und das erste ist, glaube ich, dass wir dazu tendieren, dass wir die Menschen, die zu kämpfen haben, darüber reden lassen, warum es schwer ist mit dem Thema. Und diejenigen, die den Kampf tendenziell gewinnen, denen sagen wir, hey, du kannst nicht mitreden, du hast diese Erfahrung nicht gemacht. Schön, dass es dir gut geht, aber du hast einfach nichts zu sagen auf dem Thema. Und das führt zwangsläufig dazu, dass wir das Thema ziemlich groß reden. Weil wenn man sich das logisch überlegt, es geht nur so, dass das Thema wie ein Gigant klingt, den man nicht bezwingen kann, weil nur die Leute reden, die damit schlimme Erfahrungen gemacht haben und die erklären dann natürlich, wie schlimm es ist. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, diese Leute reden zu lassen und ich sage nicht, dass es wichtig ist, gerade für die, die da schon in Problemen drinstecken, dass man denen zuhört und ihnen hilft, wieder rauszukommen. Aber ich glaube, wir tendieren dazu gleichzeitig dazu, Probleme größer zu reden, als sie sind und den Fokus darauf zu legen, wie groß das Problem ist und den Fokus weg davon zu legen, wie Gott einen eigentlich ziemlich frei halten kann. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch damit zu tun, dass wir wissen alle, wir sollen niemanden verurteilen und ich habe das gerade schon gesagt und das ist ein wichtiges Thema und ich habe den Eindruck, wir tendieren dazu, dieses Nicht-Verurteilen überzubetonen, weil wir wissen, da ist jemand, der hat Probleme gehabt, der ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen frei davon zu kommen und wir wollen ihm auf keinen Fall aus Versehen auf die Füße treten und deshalb betonen wir so sehr, dass natürlich bist du hingefallen, natürlich hast du Probleme damit, es hat fast jeder Probleme damit, es ist doch ganz normal und wir sind so sehr damit beschäftigt, keine Vorwürfe zu machen, dass wir damit gleichzeitig den Ausweg verbauen, den Gott eigentlich geschaffen hat, indem man eigentlich so vorgehen müsste, dass man Gott größer redet, als das Thema es ist. Und um ehrlich zu sein, dadurch, dass wir das tendenziell so machen, klappt nicht mal das, was wir eigentlich vorhaben, mit keine Vorwürfe machen, weil es dazu führt, dass so viele Leute da drin feststecken und dann merken sie, ich komme da nicht raus und dann machen sie sich doch Vorwürfe, obwohl unser eigentliches Ziel eigentlich gewesen wäre, keine Vorwürfe zu machen. Und es funktioniert einfach nicht, weil es wie wir versuchen, auf keinen Fall links vom Pferd zu fallen und dann schmeißen wir uns komplett auf die rechte Seite und das funktioniert nicht. Und die Sache ist, um bei diesem Thema zu bleiben, Satan versucht immer weiter anzugreifen und einen wieder reinzuziehen und er findet andere Wege. Und ich kann das aus meinem Leben sagen, es war zum Beispiel so, dass ich ein Gespräch hatte und mir hat jemand gesagt, so, hey, du kannst zu dem Thema eigentlich nichts sagen, weil du hast keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Und dann habe ich wie so eine Stimme in mir gehört und die hat gesagt, so, hey, du bist doch sowieso nicht wirklich angreifbar, guck dir einfach mal ein bisschen was an, dann kannst du mitreden und dann kannst du anderen auch besser helfen, mach das mal. Und dann die einzig richtige Reaktion ist, weiche von mir, Satan, weil er versucht immer wieder irgendwelche Lücken zu finden und es ist immer nicht dieser direkte Weg, sondern irgendwie hintenrum. Irgendwas, was schlau klingt, was so klingt, als könnte es von Gott kommen, was aber total schlecht ist. Und die Bibel sagt, oder Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, der eines Fremden werden sie nicht folgen. Die Aussage ist nicht, die Stimme eines Fremden werden sie nicht hören, sondern die hören beide Stimmen und sie wissen einfach, das ist Gott, das ist nicht Gott. Und das erreicht man nur durch eine richtig tiefe Beziehung zu Gott, wenn man ihn wirklich gut kennt, weil man dann sowas hören kann und sagen kann, hey, klingt zwar schlau, aber das kann unmöglich Gott sein, weil es mich zur Sünde verführen würde. Und es ist so wichtig, Gott gut zu kennen und mit ihm unterwegs zu sein. Also, der erste Punkt ist, wenn wir gesündigt haben, Gott sagt, hey, du brauchst Vergebung, es muss dir leid tun, Sünde ist richtig schlimm, es trennt dich von mir, du musst das angehen, du musst es vor mich bringen, am besten auch noch vor anderen Leuten bekennen und du musst es offenlegen, dass da nichts Verdecktes ist und dann vergebe ich dir. Und Satan sagt, mach einfach weiter, es passiert sowieso, weiter so. Und es gibt, wie gesagt, einfach diese Lehre, die aus meiner Sicht recht weit verbreitet ist, wo es so heißt, in die Richtung so, hey, wir sind alle Sünder, wir werden immer sündigen, wir können nichts dagegen tun. Und es klingt biblisch und dann nimmt man noch so eine Stelle wie Römer 8 oder kann auch sein, dass es 7 ist, wo Johannes schreibt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, aber das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Und ich bin sicher, dass Paulus da nicht seine aktuelle Situation beschreibt und auch nicht die eines reifen Christen, weil direkt davor und danach steht überall, ich bin frei von Sünde, ihr seid frei von Sünde. Und dieser eine Punkt, der erklärt einfach, was in einem Christen passiert, der sich bekehrt hat. Und ich glaube, es ist wie eine Formulierung, die Paulus benutzt, damit die Leute sich besser hineinversetzen können. Aber das ist ein anderes Thema. Mein Punkt ist nur, dieses Ganze, ich bin Sünder und ich kann nichts dagegen tun und so, es klingt biblisch, weil in der Bibel so oft beschrieben wird, wie schwach wir sind. Aber ich glaube, dass das direkt von Satan kommt, weil es einfach extrem entwaffnend ist und uns komplett der Möglichkeiten beraubt, die wir mit Gott haben. Und letztendlich kann man sich das vorstellen, wir werden in eine Schlacht geschickt und was das macht, ist, es sagt dir, hey, geh mal in die Schlacht, nach 10 Sekunden wird dir wahrscheinlich jemand den Kopf abhauen, du hast keine gute Rüstung, aber geh mal, mach das, kämpf den Kampf, das wird super. Und es klingt fromm, aber es ist es nicht. Und was Gott eigentlich sagt, ist hier, du hast den Schild des Glaubens, du hast das Schwert, das mein Wort ist, du bist gut ausgerüstet, ich haf deinen Rücken, geh in die Schlacht, vielleicht kriegst du hier und da einen Schlag ab, vielleicht passiert dir was, aber du bist vorbereitet und ich werde immer bei dir sein und du wirst Teil aus dieser Schlacht herauskommen, wenn du deine Waffen benutzt und wenn du weiter auf mich vertraust. Und Satan weiß, wenn wir mit dieser Einstellung in die Schlacht gehen, werden wir gewinnen. Und deshalb lässt er sich Sachen einfallen, wie wir mit einer anderen Einstellung in die Schlacht gehen. Und es gibt so viele Sachen, die so verdreht sind, glaube ich, in den Sachen, die wir lehren und die uns tendenziell entwaffnen und die erstmal fromm klingen, aber eigentlich total schlecht sind. Und das geht dann weiter. Ich habe es jetzt schon zweimal angesprochen mit diesen unterschiedlichen Positionen. Gott sagt, hey, du brauchst Vergebung. Satan sagt, nein, mach einfach weiter. Und dann, wenn ich da bin, sagen wir, ich habe gesündigt, ich bitte um Vergebung, dann gibt es einen Rollentausch und der ist extrem interessant. Weil dieser Rollentausch, ich habe um Vergebung gebeten, dann nimmt Gott nämlich quasi die andere Position ein. Dann sagt Gott, schön, es tut dir leid, du hast um Vergebung gebeten und ich vergebe dir. Du bist frei davon, Johannes schreibt, reinigt von jeder Sünde, es hat keinen Einfluss mehr auf dich, mach einen Neustart, ich habe dir vergeben, was passiert ist, spielt keine Rolle mehr, guck vorwärts, ich mache dir keine Vorwürfe mehr, das steht übrigens wortwörtlich in Jakobus, im Jakobusbrief am Anfang, falls das jemand interessiert, dass Gott keine Vorwürfe macht, das ist extrem wichtig. Gott sagt, ich mache keine Vorwürfe, leb weiter, Neustart, falls du fällst, ich habe dich, aber geh vorwärts und rechne damit, dass du nicht fällst. Aber wir rechnen damit, dass du nicht fällst, aber falls du doch fällst, ich habe das. Und Satan nimmt wieder die Gegenposition ein und sagt, weißt du, Gott hat dir zwar vergeben, Aber so wirklich frei bist du sowieso nicht. Du wirst wahrscheinlich sowieso wieder fallen. Und denkst du wirklich, dass das, was du getan hast, einfach so weggewischt wird? Natürlich wird das auf dein Leben weitere Einflüsse haben. Und wenn du dem Thema wieder begegnest, wirst du sowieso total anfällig dafür sein, hinzufallen. Und glaubst du wirklich, dass nur weil Gott sagt, er vergibt dir, dass dich das komplett frei macht und du einfach so weiterleben kannst? Natürlich wirst du wieder fallen und natürlich wird dich das dein Leben belasten. Und natürlich wirst du nicht gut leben können und Gott gefallen können. Es wird immer so weitergehen und du wirst immer sündigen und Vergebung ist was vielleicht im Himmel mal eine Rolle spielt, aber jetzt macht dich das natürlich noch nicht frei. Wo denkst du hin? Du bist doch nur ein schwacher Mensch. Und man ist versucht, wenn man das so hört, zu sagen, das klingt doch demütig. Aber es widerspricht dem, was Johannes schreibt, dass das Blut Jesu uns von jeder Sünde reinigt und das steht nicht erst in 50 Jahren oder so. Und es klingt demütig, aber ich glaube, es ist eher eine Form von Stolz, weil es uns dahin führt zu sagen, so, hey, ich weiß, Gott vergibt zwar und vielleicht kann Gott dir vergeben und dir vergeben und dir vergeben, aber meine Situation ist was Besonderes. Die ist so schlimm. Ich glaube nicht, dass man da einfach so vergeben kann. Ich brauche eine spezielle Behandlung. Ich glaube nicht, dass Gott das einfach so kann. Und Gott sagt, hey, nimm es einfach an. Ich glaube, man kann sich das schön mit einem Beispiel vorstellen. Sagen wir, da ist eine arme Familie und du schenkst denen ein Haus und sagst, hey, wo wohnt darin? Ich will, dass es euch gut geht. Hier ist euer Haus, das ist für euch. Ich bin ziemlich sicher, du willst nicht, dass die arme Familie traurig durch die Gegend läuft und dann erzählt sie, ja, uns geht's richtig schlecht, wir haben nichts zum Wohnen, aber wir haben ein Haus bekommen, das benutzen wir auch an Ostern und Weihnachten kurz, ist dann ganz schön, aber die meiste Zeit haben wir immer noch kein Haus und können darin nicht wohnen und das ist echt traurig. Du willst, dass die Familie begeistert ist und rumgeht und sagt, hey, wir haben ein Haus bekommen und wir wohnen da jeden Tag und jede Nacht, wir haben es eigentlich nicht verdient, es steht uns nicht zu, aber wir haben es bekommen und es geht uns jetzt so viel besser und wir sind froh, dass wir dieses Geschenk erhalten haben und freuen uns und leben darin und genießen unser Leben. Und das ist, wie Gott will, dass wir seine Vergebung annehmen. Er will, dass wir sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich bin jetzt frei davon. Und Günther hat, glaube ich, letzte Woche in der Predigt gesagt, Freiheit bedeutet, dass wir eine Entscheidung haben. Und mein Punkt heute soll sein, dass wir frei von Sünde sind. Und wie gesagt, im Römerbrief steht das oft. Und das heißt nicht, dass ich perfekt bin und keine Fehler mehr mache. Aber es heißt, dass Sünde nicht mehr der König von meinem Leben ist und dass Sünde nicht mehr ist, was mich antreibt. Sondern frei von Sünde sein heißt, ich bin nicht mehr in dieser Situation, ich kann mich nicht dagegen wehren, ich mache es sowieso falsch. Sondern es heißt, ich habe die Möglichkeit, mich falsch oder richtig zu entscheiden, weil Jesus mich frei gemacht hat von diesem Zwang, das Falsche zu tun. Und wie gesagt, es kann passieren, dass ich mich hier und da falsch entscheide, vielleicht weil ich noch zu viele egoistische Motive in mir habe, vielleicht auch, weil ich in eine Situation komme, die ich einfach nicht richtig einschätzen kann, weil ich irgendwas nicht bedenke, weil ich jemanden mit etwas verletze, was ich nicht bedacht habe. Und das ist auch Sünde, das braucht genauso Vergebung. Aber der Punkt ist einfach, mein Fokus muss nicht mehr Sünde sein. So, ja, es passiert hier und wenn es passiert, muss es mir leid tun, aber das ist nicht mehr, was mich antreibt, das ist nicht mehr, was mich bestimmt, sondern mein Fokus geht mit Gott nach vorne und Sünde ist was, was noch vorkommen kann, aber es ist nicht mehr der König von meinem Leben. Und im Römerbrief steht, dass ich einfach frei bin von dem Gesetz der Sünde, weil Jesus mich dadurch frei gemacht hat. Und nochmal, ich will hier nicht predigen, dass wir perfekt sind und keine Fehler mehr machen, aber wir sind einfach nicht mehr unter dieser Knechtschaft. Und ich denke, es ist gleichzeitig auch super wichtig für meine Beziehung zu Gott, dass ich sagen kann, hey Gott, ich trete frei vor dich. Ich habe nichts, wofür ich mich schämen muss, weil ich weiß, das, was ich falsch gemacht habe, das ist besprochen und das hast du mir vergeben und das will ich so annehmen, das steht nämlich nicht mehr zwischen uns. Und jetzt bin ich frei, wieder weiterzuleben. Und als ich angefangen habe, das zu verstehen, was inzwischen ein paar Jahre schon her ist, das hat mein Leben so sehr befreit. Weil ich einfach wissen, weil ich mit einem reinen Gewissen vor Gott leben kann. Wie gesagt, nicht weil ich so perfekt bin, sondern weil ich einfach weiß, mit Gott ist alles möglich und es gibt keine Schranken und die einzige Schranke ist die ich mir selbst setze. Und ich glaube, ich kann von mir heute echt ehrlich sagen, ich habe nichts in meinem Leben, wo ich genau weiß, es ist falsch und ich mache es trotzdem. das hat Gott rausgenommen. Ich glaube, ich mache trotzdem viele Fehler, weil ich Sachen falsch einschätze, weil ich was nicht bedenke, weil ich hier und da vielleicht zu faul bin oder was auch immer. Ich bin nicht perfekt, aber es ist dieses reine Gewissen, das so gut tut in der Beziehung zu Gott. Aber es ist unmöglich, dahin zu kommen, wenn man diese Lüge glaubt, die ich vorher angesprochen habe, dass wir Sünder sind, die immer weiter sündigen und nichts dagegen tun können. Sondern Jesus ist gestorben, damit das beseitigt wird. Und Jesus ist gestorben, damit das jetzt schon beseitigt wird. Und das ist der Schluss, den ich ziehen will, um wieder zu diesem Anfang zurückzukommen. Mit den Sklaven, da war ein Gesetz, das eigentlich schon geklärt wurde. Und das ist, dass Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist. Und Satan erkennt nicht einfach so an, okay, Jesus ist gestorben, ihr seid alle frei, ich lasse euch in Ruhe. Sondern er versucht, sein Recht einzufordern und er versucht, uns Lügen zu erzählen, dass das alles noch keinen Einfluss hat, dass wir weiter so leben müssen in unserem Schlamassel, dass Jesus uns zwar irgendwie versucht zu helfen, aber so richtig funktionieren tut das auch nicht. Und es geht darum, einfach zu sagen, Satan, das ist eine Lüge. Ich glaube, dass Gott mich frei gemacht hat. Ich weiß, dass wenn ich einen Fehler mache, dass Gott mir vergibt und dass ich weiter leben kann. Aber mein Gewissen vor Gott ist jetzt rein. Ich kann vorwärts gehen und das ist einfach, was ich uns wünsche, dass wir das aus diesem Gottesdienst mitnehmen können, dass wir ausgerüstet sind, in einer reinen Beziehung zu Gott zu leben. Dass wir auf der einen Seite, wenn wir Fehler machen, es schaffen zu sagen, Gott, es tut mir leid, es war so falsch. Und dass wir dann aber auch schaffen, die Vergebung anzunehmen und zu sagen, danke Gott, dass du mir vergeben hast. Ich bin jetzt frei, ich habe eine neue Chance. Ich versuche es gut zu machen. Ich weiß, dass ich nicht unter Leistungsdruck stehe, weil du mich sowieso abgedeckt hast. Aber mein Fokus geht nach vorne und ich bin frei und ich habe nichts zu verlieren. Und damit ist man so viel besser fürs Leben ausgestattet, als wenn man erwartet, von einem Fehler in den nächsten zu rennen. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, sondern es geht darum, dass die Fehler nicht mehr unser Fokus sind, sondern unser Fokus ist, was Gott mit uns machen kann. Und das wünsche ich uns. Amen.